SWR 2 Zeitgenossen.
Guten Tag, mein Name ist Alexander Wasner und bei mir im Studio sitzt Hans-Josef Orthal, Schriftsteller, der in diesen Tagen 70 wird. Er wohnt in Stuttgart und im Westerwald, manchmal auch in Mainz, wo er viele Jahre an der Universität unterrichtet hat. Sein neuer Roman heißt Ombra. Angekündigt wird er als sein persönlichster Roman und dann steht in der Unterzeile Roman einer Wiedergeburt. Hans-Josef Orthal, wieso Wiedergeburt?
Ja, der Roman erzählt Ereignisse der letzten 2 Jahre, also beginnt im Herbst 2019 mit einer schweren Erkrankung, die mich daheim gesucht hat, völlig unvorbereitet.
Was war das?
Ich war in einer Untersuchung beim Hausarzt und der Hausarzt stellte plötzlich erschreckende Werte durch das EKG fest und hat einen Kardiologen hinzugezogen und beide kamen dann schnell zu dem Ergebnis, dass ich innerhalb weniger Wochen und möglichst schnell operiert werden müsste an der Herzklappe, also eine schwere Herzoperation bevorstünde. Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich nicht mehr heute am Leben. Deswegen war also höchste Eile geboten. Und ich erzähle in dem Roman die Geschichte der Wiedergeburt im Sinne, dass ich die Geschichte dieser Erkrankung zurückverfolge, also versuche, die Krankheit zu einer Erzählung zu machen oder als Geschichte zu verstehen. Wo sind ihre Wurzeln? Wie ist es dazu gekommen? Was werde ich in Zukunft tun? Also es ist ein Schnitt in meinem Leben gewesen, ein sehr starker Einschnitt. Und ich erzähle die Entstehung und den Entwurf, der jetzt aus diesen Erwägungen erfolgt für die Zukunft.
Wie kann man denn die Geschichte einer Krankheit erzählen? Weil Krankheit ist dann eine eigene Person?
Die Krankheit ist eine Figur, also eine erzählerische Figur, nicht wie andere Erzählungen auch. Sie muss ja irgendwo entstanden sein, sie muss begleitet gewesen sein von Ereignissen, also von Signalen und von Indizien, die auf sie zuführten, die ich vielleicht übersehen hatte. Also es ist ein klassischer Rückblick eigentlich, nicht? Eine Rückblende ins Leben hinein, auf die Momente hin, die ich übersehen habe und die ihre starken Wurzeln ausgemacht haben.
Das heißt, eine Krankheit hat Ursachen, die nicht nur im Körperlichen liegen.
Ganz starke Ursachen, nicht nur im Körperlichen. Und gerade das war für mich sehr interessant, selbst zu erforschen, weil natürlich, wenn ich jetzt im Krankenhaus liege und mit Medizinern zu tun habe, die medizinische Geschichte der Krankheit erzählen, also die Werte, die gerade akut gemessen werden und so weiter, die körperlichen Werte. Nach dem Psychischen fragt kein Mensch, nicht? Und das ist auch sehr, sehr irritierend, weil das natürlich für mich die Hauptgedanken waren. Was ist in mir gewesen, dass diese zu dieser Krankheit gekommen ist? Und ich liege dann da immer auf dem Rücken und schaue gegen diese weiße Decke und denke. Und diese Geschichte erzählt der Roman.
Inwiefern hängen jetzt psychische Faktoren mit der Krankheit wirklich zusammen? Oder ist es etwas, was die Medizin Ihnen immer wieder abstreitet?
Ja, ich habe ja dann mit den Medizinern gesprochen und gesagt, wie mache ich das eigentlich? Wie komme ich den Dingen näher? Und die waren eigentlich vor allem ironisch, ja, indem sie sagten, das ist, was sie machen, ist philosophieren. Geben Sie sich Mühe, vielleicht kommen Sie auf irgendwelche Dinge, die Ihnen auffallen. Wir können Ihnen nicht helfen. Und das fand ich aber sehr radikal, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich darauf angewiesen war, mir selbst klarzumachen, was ich in den letzten Jahren getan, getrieben habe und vor allem, wie ich mich in Zukunft verhalten soll. Nicht, dass ich mich jetzt sportlich und rekonvaleszent anders verhalten soll, das weiß ich ja alles. Und das habe ich dann auch später in den Reha-Kliniken getan. Aber das Hauptsächliche für mich war jetzt auch, muss ich mein Leben ändern? Nicht? Ja. Also muss ich diesen rilkischen großen Satz aus einem seiner berühmtesten Gedichte folgen? Was muss ich alles tun? Und das macht auch das natürlich Spannende der Erzählung aus, nicht? Also dein Leben neu entwerfen müssen mit den Wurzeln des Alten. Und glaubt man noch an diese Wurzeln oder muss man sich vollkommen neu regenerieren?
Hat sich dadurch etwas an Ihrem Verhältnis zu Ihrer Vorgeschichte geändert?
Ich glaube stark, ja. Ich habe also erstmal das ganze Schreiben, mein wirklich enormes Schreiben seit der Kindheit reflektiert. Ja. Wieso ist es zu diesem enormen Schreibstrom seit dem 8., 9. Lebensjahr gekommen? Muss der so vital, wie er immer gelaufen ist, weitergehen? Was hat er alles für Konsequenzen in meinen täglichen Prozessen, Lebensprozessen gehabt, also den Abläufen des Tages und so weiter? Ich glaube, es ist eine radikale Selbstbefragung, die in so einem Moment einsetzt. Ja, man stellt alles unter Verdacht. Ja, ein Verdachtmoment. Also habe ich nicht zu viel geschrieben, nicht? Habe ich nicht mich alles Mögliche in der Welt übersehen? Ja, hätte ich nicht dies und die das tun müssen? Ja.
Wie lautet die Antwort? Haben Sie zu viel geschrieben?
Nein, das glaube ich gar nicht. Das Hauptproblem habe ich dann auch schnell erkannt, dadurch, dass ich durch diese Erkrankung nicht mehr schreiben konnte. Also das war für mich eigentlich der radikalste Einbruch. Ich habe ja, wie gesagt, seit der frühesten Kindheit mit der Hand geschrieben, Notizen gemacht, gar nicht literarisch geschrieben, sondern die Dinge aufgeschrieben, die ich beobachtet und gesehen habe.
Bleiben wir mal dabei. Also wie kamen Sie zum Schreiben? Wie sieht Ihr täglicher Schreibprozess aus?
Der sah früher immer so aus, dass ich morgens als erstes aufgestanden bin und dann den vergangenen Tag rekapituliert habe schriftlich. Das habe ich Chronik genannt, also chronikalisches Schreiben, war kein literarisch erzählendes Schreiben, sondern ein Festhalten von Daten, von Menschen, mit denen ich begegnet bin, Gespräche oder Erinnerungen. Also es war einfach das Fundament. Ich hatte dadurch ein Fundament in der Hand, jeden Tag für mich leuchten zu lassen, ja, oder jeden Tag für mich zu verankern.
Wie stelle ich mir das vor? Wie viel ist das?
Das ist eine Sache von 30 Minuten gewesen, ja. Und ich habe immer große Ausschnitte aus Zeitungen hinzugenommen, Fotos ausgeschnitten, die eingeklebt. Und dann hatte ich meinen Tagesbericht.
Also ich kenne ja die Bilder, das heißt, das sind große Folioformate, Tagebücher im Folioformat mit unendlich langen Zeilen, absolut gerade beschriftet, ohne Ausstreichungen und so weiter. Das ist ja ein unfassbarer Prozess, den Sie da jeden Tag hingelegt haben.
Ja, das war also ein wenig später wie die Handschrift in Klöstern, ja, die ich später an Folianten in Klöstern gesehen habe. Das, im frühen Mittelalter war es ja auch noch handschriftlich, das Ganze fixieren. Und so ähnlich war es auch. Immer Zeile für Zeile, fein untereinander, in vollkommen gleicher Schrift, ja, in gleicher Rhythmik. Und das ist eben trainiert worden seit dem 8., 9. Lebensjahr und hat mir eben dann immer diese Sicherheit der Verankerung im Tag gegeben.
Auch das müssten wir nochmal klären. Das heißt, wodurch trainiert worden? Wie ist Ihnen das trainiert worden?
Ja, ich habe seit dem 8. Lebensjahr diesen Art Schreibunterricht von meinem Vater erhalten, weil ich in einer großen Krise war. Ich war damals eingeschult worden, also war in der, damals nannte man es ja noch Volksschule, und kam nicht weiter, war sehr isoliert, habe eine Weile nicht gesprochen, jahrelang, und war eigentlich derjenige, dem nicht zu helfen war, ja, in keiner Hinsicht. Ja. Und durch diese starke Krise wusste eigentlich niemand weiter. Das war noch in den 50er Jahren, als nicht an jeder Ecke ein Psychologe stand und helfen konnte, sondern als man auf sich selbst verwiesen war. Und dieses auf sich selbst verwiesen sein hat mein Vater begriffen und dann mich mit in den Westerwald genommen, wo wir ein kleines Haus gebaut hatten, und in seine Jagdhütte. Und in der Jagdhütte haben wir zusammen zu schreiben versucht. Also ich habe geschrieben, er hat Sachen diktiert, wir haben versucht, Buchstaben zu malen. Ich bin langsam in die Schrift hineingewachsen.
Das Ganze geschah jetzt vor dem Hintergrund, dass im Zweiten Weltkrieg und danach ihre Eltern 4 Kinder verloren haben, ihre 4 sozusagen großen Brüder, wenn es sie denn gegeben hätte, unter teilweise wirklich sehr tragischen Umständen. Und dadurch ist ihre Mutter verstummt. Sie haben das oft erzählt, das ist so eine Art Urtrauma, so habe ich das immer gesehen. Ja. Das heißt, Sie haben zum Schreiben gefunden, weil Ihre Mutter die Sprache verloren hat, oder stelle ich mir das so vor?
So, ja, also beide Eltern haben eigentlich aus verschiedenen Perspektiven versucht, mich wieder zu sozialisieren. Die Mutter sprach nicht mehr nach dem Verlust der 4 Kinder. Sie war aber eine exzellente Pianistin und sie hat es eben über die Musik versucht. Also sie hat versucht, mich ans Klavier zu bringen, und wir saßen dann nebeneinander am Klavier und ich habe durch sie das Klavierspielen gelernt. Das war aber schon seit dem 4., 5. Lebensjahr so. Der Vater dann später hat dann eingegriffen, als ich in die Volksschule kam und sah, dass es mit dem Schreiben nicht passierte. Nichts geschah, ne? Dass ich überhaupt nicht lernen konnte. Ne?
Sie waren ja dann noch sozial stigmatisiert wahrscheinlich.
Ja, enorm, ja. Und da kam die zweite Hilfestellung über das Schreiben. Also beide Eltern haben eigentlich ganz verschiedene Künste erfunden erst, um mir zu helfen, wieder ins Leben zurückzufinden.
Hört sich aber nach einer sehr intensiven Zeit an, die ja auch alles andere als freudlos dann ist, wenn man als Kind sozusagen so an die Hand genommen wird.
Ja, ich habe das später auch aus dem Rückblick also eigentlich gar nicht als so eine dunkle Zeit empfunden. Die Zeit davor schon, ja, weil sie eine, also die Zeit, in der ich so hilflos war, schon, weil ich ja wirklich gar keine Anbindung an Freunde oder an irgendwas anderes hatte. Ich konnte mich ja gar nicht ausdrücken und vermitteln. Und die Tage waren sehr langweilig. Sie waren ja leer, nicht? Also ich hatte ja nichts zu tun und ich habe auch nicht gespielt mit irgendjemandem, sondern in der Wohnung wie so ein isolierter Köter da auf und ab gegangen, ja, wie so eine Hauskatze, ja.
Und haben Sie andere Kinder gesehen?
Ich habe andere Kinder gesehen. In Köln war das im ersten Stock eines wunderschönen kleinen Hauses, also eines Miethauses, und habe auf einen großen Platz geschaut und habe die spielenden Kinder jeden Tag gesehen. Das war ein sehr, sehr starker Eindruck. Aber ich habe nicht mit ihnen gespielt, weil auch die Angst viel zu groß war, herunterzugehen, nicht? Und was, wie reagieren Kinder, wenn sie dann jemanden sehen, der nicht mitmacht, ja, der nicht spricht, mitmacht, der immer ins Abseits geht? Dann wird man ganz schnell zum Idioten erklärt und kriegt auch im schlimmsten Falle Prügel ab, ja. Also ich hatte eigentlich Angst, diese Kommunikation aufzubauen. Und deswegen war das Moment, als ich dann Klavier spielen lernte und dann so einen regulierten Tageslauf hatte. Man steht morgens auf und übt Klavier. Das war zum ersten Mal praktisch der erfüllte Tag, ja, dass ich was zu tun hatte. Und deswegen habe ich natürlich wahrscheinlich auch so stark angebissen an diese Dinge, dann auch später beim Schreiben, weil ich genau spürte, also jetzt geht's voran und jetzt ist der Tag irgendwie gerettet und du sitzt hier nicht mehr wie so ein isoliertes Psychokind, ja, in der Wohnung und hast nichts vor. Ja.
Wie beurteilen Sie Ihren Vater als Pädagoge? Was hat Ihnen das gebracht?
Ja, er war natürlich kein ausgebildeter Pädagoge, sondern er war ein naiver Streiter für das Schreiben. Er wusste genau, wenn ich also lerne, in Zeilen zu schreiben und ganze Sätze zu formulieren, dann bin ich schon mal sehr weit. Das Zweite war, er war von Beruf Geodät, das heißt also, er war außerordentlich exakt. Ja. Er wollte ja nicht nur Schrift, sondern auch noch die schöne Schrift, ja, die er selbst übrigens auch perfekt beherrschte. Also er wollte Schönheit jetzt auch noch im Schreiben. Er wollte nicht jetzt den schönen Ausdruck, sondern er wollte die visuelle Schönheit, die bei ihm sich auf Papier durch Zirkelkästen und das Geodreieck und solche Dinge entfaltete.
Und ja. War er streng dann da drin?
Nein, das hat sich von eigentlich allein ergeben. Ich habe dann losgelegt und wurde immer selber auf die Anweisungen hin immer genauer aufmerksam darauf, wie ich die einzelnen Buchstaben schrieb. Und das ist dann so ein Perfektionismus, der dann entsteht, dass man denkt, wenn ich schon schreibe, dann soll es hinterher so aussehen, dass einem der Mund aufsteht. Ja? Und das ist in der Handschrift, das muss man sich ja mal vorstellen, seit dem 8., 9. Lebensjahr bis heute so. Also ich schreibe heute immer noch diese Zeilen, immer noch mit der Hand, immer noch mit bestimmten einfachen Stiften, Feinlinern, immer noch mit dieser Attitüde, auf schöne Weise ein Blatt zu füllen.
Sie sind jetzt mittlerweile einer der wenigen Menschen, die noch so viel mit der Hand schreiben. Was sagen Sie denn zum Verlust der Handschrift, der heutzutage oft beobachtet wird?
Gut, ja, also ich will jetzt keine grammatischen Lehren aufstellen, das ist nicht mein Anspruch, sondern für mich ist das einfach etwas ganz Selbstverständliches und auch Schönes. Und ich empfinde natürlich den Verlust des eigenen Schreibens für viele Menschen als wirklich ein Armutszeugnis, ja, ein armes Moment, auch wenn ich viele Handschriften sehe in Unterschriften oder so, die gar nicht mehr sich formieren zu einem lesbaren Ergebnis. Das finde ich sehr schade, ja. Aber ich will auch nicht jetzt loslegen und sagen, wir müssen das digitale Schreiben ist die Pest, ja. Das, ich bin ja froh, dass so viel geschrieben wird. Ne? Das ist auch andererseits wieder etwas sehr Schönes, Menschen zu beobachten. Man geht um die Ecke, an jeder Straßenbahnhaltestelle stehen mindestens 5 Leute, die schreiben.
Ja. Ja, das stimmt. Schreiben Sie Ihre Romane mit dem Computer oder schreiben Sie die mit der Hand?
Ich schreibe alles mit der Hand und später dann digital ab. Ne? Also das ist aber nur ein Abtippen dann. Beim Abtippen entstehen Korrekturen nochmal, also Satzkorrekturen oder Wortstellungen oder Ausdruckskorrekturen, Stilkorrekturen. Aber die entscheidende Erstschrift ist immer mit der Hand da, weil die Hand nur das Fließen der Schrift erlaubt bei mir. Also es scheint so zu sein, dass der Kopf darauf wartet, dass das Diktat im Kopf mit der Hand abgerufen wird. Ja. Das ist ein seltsamer Vorgang, denn ich schreibe ja gar nicht unterbrochen, sondern ich setze mich hin und sage, ja, ungefähr weiß ich, was ich als nächstes schreiben werde, diese und jene Szene, beginne dann und schreibe diese Szene fast in einem Fluss ohne Unterbrechung.
Ja. Das können Sie.
Ja, das ist ja alles vorbereitet. Ich schreibe ja nicht etwas Neues, sondern etwas, was lange vorher entworfen ist, sodass die Szene bildlich und visuell da ist. Also ich sehe die Szene und baue sie jetzt Satz für Satz auf, lasse sie also entstehen und die wächst dann mit den Figuren, mit den Handlungsmomenten bis zu dem Moment, wo ich ermüde und sehe, die Szene erlischt und ist wieder weg. Man kann es sich wie bei einer Filmblende vorstellen, dass der Film nicht beginnt und dass das Bild da ist, intensiver wird, leuchtet und dann ins Dunkel zurückgeht.
Ist es dann so eine Art Trance?
Ich selbst erlebe es immer so, dass ich dann nicht mehr denke, ja, sondern dass ich mich eigentlich im Rhythmus der Schrift und des Klangcharakters der Schrift bewege.
Sie schreiben jetzt seit 60 Jahren in dieser Menge mit der Hand, jeden Tag mehrere Stunden. Jetzt wurden Sie krank. Konnten Sie da wie schnell das Schreiben wieder aufnehmen?
Das war der größte Schreckensmoment, weil ich noch im Krankenhaus, das ist, hat man mir dann erzählt, ich habe es später auch wieder verdrängt oder vergessen.
Ach ja?
Weil der erste Moment war, als ich aus dem längeren Koma erwachte, dass ich jemanden, der am Krankenbett saß, gebeten habe, ein Notizbuch zu holen. Es gab gegenüber vom Krankenhaus einen Museumsshop, ein Museum. Und da ist die Person dann hingelaufen, geeilt, gleich hat mir dieses Notizbuch und einen Bleistift geholt. Und ich wollte sofort wieder schreiben. Ne? Also ich habe wohl regenerativ wirklich gedacht, wenn das jetzt wieder gelingt, wenn das wieder da ist, ist alles in Ordnung. Ja? Dann bist du wieder auf der alten Seite des Lebens.
Ja.
Und habe dann dieses Heft bekommen und dann den Stift bekommen und habe dann sofort, also mit Gewalt dann geschrieben, wollte schreiben und festgestellt, dass ich nicht mehr schreiben konnte. Und das Ganze hat sich dann hingezogen, dieses Erlernen des Schreibprozesses wieder fast über ein ganzes Jahr.
Ein Jahr lang, ja. In dem Sie nicht normal schreiben konnten.
In dem ich nicht normal schreiben konnte und dann eben vor allem auch nicht so schön schreiben konnte. Eigentlich würde ich sagen, perfekt geworden, also so in der alten visuellen Schönheit, ist es eigentlich erst nach 2 Jahren, also erst vor ganz kurzer Zeit.
Im Ranking der Krankheitssymptome war das nicht mehr schreiben können an wie vielter Stelle?
Nein, das war natürlich das Zentrale, weil ich ja wusste, dass ich nie mehr ein Buch würde schreiben können. Und das Zweite war, was ich ja nun auch immer noch gerne getan habe, das Klavierspielen, was ich eben auch seit der Kindheit getan habe, das funktionierte nun plötzlich auch nicht mehr. Also die beiden Hände haben nicht mehr koordiniert gespielt. Ich musste jetzt beide Hände einzeln zu trainieren, um ihr Zusammenspiel wieder irgendwann zu erlernen. Und so weit bin ich jetzt immer noch nicht, dass beide Hände zusammen funktionieren. Also hatte ich eigentlich alles verloren, was ich sozusagen in diesen 60 Jahren an Fundamenten hatte, um so zu leben, wie ich leben wollte. Da gibt es schon starke depressive Momente, die mich dann also auch immer wieder heimgesucht haben, in dem Sinne, dass ich dachte, dann lass es doch ganz sein, ja, dann hör ab mit allem auf und geh nur noch pfeifend in Wäldern spazieren oder mach irgendwas, ja.
Sie haben es eben schon gesagt, in den 50er Jahren gab es noch keine Therapeuten, heute gibt es die, haben Sie sich dann Hilfe geholt?
Ich habe immer eine große Abwehr gegenüber der Psychotherapie gehabt. Ich weiß auch gar nicht, woher. Es ist vielleicht doch auch durch die Eltern vermittelt gewesen. Denn die Eltern haben auch viele Angebote früher bekommen, Therapeuten und Logopäden einzuschalten, um mich als Kind zu heilen. Und beide Eltern haben sich immer ganz stark dagegen gewehrt. Und zwar immer mit dem Argument, es kommt etwas Fremdes in die Familie.
Ja. Ja,
also es kommt sozusagen, auch eine Elternkonkurrenz entsteht. Ich glaube, das war ein Triebfeder, keine Elternkonkurrenz zuzulassen. Nicht? Also mein Vater wollte unbedingt die ganze Geschichte des Kindes selbst beeinflussen und leiten, nicht? Und verändern und ihm helfen, meine Mutter später ebenso. Und da war etwas Drittes, eine dritte Figur, vollkommen fehl am Platze. Und deswegen wurden die zwar dann eingeladen, als sie vom Jugendamt und von anderen Ämtern vorgeschlagen waren, aber sie wurden ganz schnell wieder aus der Wohnung vertrieben. Ne? Also wir sorgten immer wieder davor, dass sie es bei uns gar nicht aushielten.
Ja.
Dadurch entstand ein sehr starker Widerwille gegen das Einschalten von Dritten und das andere mir mein Leben erklären. Ja, ich wollte das nie erklärt bekommen, sondern ich war geimpft worden mit der Parzelle, ich muss das Leben selber wieder heilen. Ja? Das ist der ganz ewige Antrieb in Krisensituationen in meinem Leben gewesen. Ja, ich habe ja gar nicht so wenige durchgemacht, nicht nur diese, aber immer war der Antrieb, ich komme selbst mit mir zurecht und es darf keinen Einbruch von außen geben.
Sie haben das erzählt, die Sehnenscheidenentzündung, die die Pianistenkarriere verhindert hat, der Tod der Eltern.
Ja.
Und das haben Sie immer für sich selbst abgemacht und war das dann auch eine produktive Kraft? Weil Sie haben es ja dann literarisch gemacht, letzten Endes entstanden ja Bücher dadurch.
Ich habe eigentlich ganz einfach gelebt dann so, dass ich mich zurückgezogen habe, ja, fast in eine Isolation, meist auch in Gegenden, in denen ich noch nicht so kannte und dort sehr einfach gelebt habe, mich reduziert habe auf sehr einfache Lebensverhältnisse. Also ich war dann Kellner oder ich habe andere Tätigkeiten gemacht, die den Tag ausfüllten, aber die mich nicht als Schreibenden oder Klavierspielenden forderten. Ich bin also eigentlich so in eine Art Refugium, habe ich es immer genannt, gegangen und habe dann so lange gewartet, bis ich wieder die Kräfte spürte, die notwendig waren, um jetzt weiterzuleben. Das war immer das Rezept und das hat eigentlich immer funktioniert. Mal hat es 3 Monate gedauert, mal ein Jahr, mal und so weiter. Ja.
Und hat da also, dann auch das Schreiben aufgehört?
Nein, das hat nicht aufgehört. Das war dann eben nur ein Notieren und ich habe eben sämtliche größeren literarischen Projekte ausgeschaltet. An die konnte ich nicht mehr denken. Aber das tägliche Schreiben, was ja keinen Anspruch hatte an große Literatur oder an bedeutende Formulierungen, das hat das ganze Leben so angehalten.
Sie haben dem Schreiben immer eine heilende Wirkung auch zugeschrieben in Ihrem Leben. Heißt das aber, dass Sie dieses Pathologische Ihrer frühesten Kindheitserfahrungen auch wirklich als etwas Störendes und Krankmachendes empfunden haben? Oder war es nicht auch immer etwas, was Ihnen eigentlich eine große Chance brachte?
Ja, aber diese Perspektive hat man ja nicht, wenn man in solchen Situationen steckt, nicht? Diese Krisen sind ja Situationen, die mit enormen Depressionen verbunden sind. Und das Grundsätzliche einer Depression ist das Ausschalten von allem. Ja, also das Ausschalten von Erwägungen. Man denkt dann nicht, ach, diese Krankheit könnte dich wieder auf neue Pfade bringen, sondern man denkt eigentlich gar nichts mehr. Es ist ein riesiges Dunkel und ein Versiegen der Kräfte.
Ja, ich rede aber jetzt nicht von den Phasen, die Sie dann unmittelbar brauchten, sondern von dem Wiederauftauchen, in dem Sie ja dann einige wirklich große Romane geschrieben haben.
Ja, das Interessante war, da haben Sie recht, ich bin ja dann immer wieder aufgetaucht als ein anderer, nicht? Also nach diesen Krisenphasen habe ich ganz andere Bücher geschrieben. Also ich habe plötzlich historische Romane geschrieben zum Beispiel.
Über Casanova in Prag und Mozart in Prag, über Goethe, über William Turner und so weiter.
Noch nie hatte ich vorher daran gedacht, historische Romane zu schreiben. Plötzlich schreibe ich drei hintereinander. Oder ich hatte eine sehr starke Krisenphase, dass ich plötzlich wieder erwache, wie ich das so nenne, ja, und wieder zum Leben komme und gar nicht an bestimmte Projekte denke und schreibe drei Liebesromane. Hätte ich je geglaubt, dass ich Liebesromane schreiben will?
Die große Liebe ist Ihr erfolgreichster Roman.
Ja, also ich hätte es nie geglaubt. Ja. Aber ich schreibe dann plötzlich drei. Und so war das immer. Plötzlich war ich als ein für mich anderer wieder da und habe den jetzt auch gar nicht weiter kritisiert oder weiter beobachtet, sondern gedacht, ich bin jetzt in dieser Weise wieder neu geboren oder wieder, und so bleibe ich jetzt. Und du fragst nicht nach links und rechts, ob es anderen gefällt oder dir nun besonders gefällt, sondern du spürst jetzt diese elementare Kraft wieder zum Schreiben und der folgst du jetzt, egal wohin sie dich treibt.
Und gleichzeitig haben sie vieles von den didaktischen Erfahrungen, die Sie mit Ihrem Vater gemacht haben, das Schreiben lernen, dann selbst aber als Dozent ja auch benutzt. Sie waren lange Zeit Dozent in Hildesheim, Sie waren davor auch Dozent in Mainz an der Universität, haben literarisches Schreiben gelehrt und konnten da dann zurückgreifen auf die Erfahrungen, wie Sie selbst das Schreiben gelernt haben. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich bin eigentlich genauso vorgegangen wie mein Vater auch. Das Interessante war, dass mein Vater ja keine Regeln hatte oder gar kein Programm hatte, sondern dass er mich genau beobachtet hat. Was kann ich gerade? Was kann ich noch nicht? Was ist immer der nächste Schritt? Und so habe ich auch im Unterricht oder im literarischen Schreiben, das ich unterrichtet habe, eigentlich immer den Blick ganz genau auf den Einzelnen gerichtet. Also es war eigentlich ein Mentorat, in dem man erstmal fragt, wer ist das überhaupt, der mir da gegenüber sitzt? Warum will der schreiben? Was ist mit seinem biografischen Vorleben? Woher kommt er? Und welche ersten Texte legt er mir vor? Wie interpretiert er selbst diese Themen? Welche Themen wird er jetzt weiter verfolgen oder welche wird er fallen lassen? Wie kann ich ihn trainieren? Also es ist ein sehr individuelles Training, eigentlich wie, man könnte es ja fast vergleichen, obwohl ich davon zu wenig verstehe, mit einer Fußballmannschaft, wo man nicht immer die 11 Leute trainiert, sondern sich die Einzelnen rausholt und mit denen ein Sondertraining, nicht? Also es gibt ja das Torwarttraining und das berühmte, nicht? Das war das Wichtige, dass man also nach einer Weile lernt, man kann literarisches Schreiben nicht frontal durch einen Unterricht lehren, der irgendetwas vorschreibt oder auch die Gruppe der Schreibenden erdrückt, nicht durch bestimmte Vorstellungen, die dann dominant werden. Dass sie sich an einem als Lehrer orientieren, der etwas vorgibt und dem sie dann unbedingt folgen müssen. Die entwickeln ja untereinander dann auch eine Gruppendynamik und lehnen sich an bestimmte Sätze an, die man formuliert und denken, sie müssen das treffen, was man gerade sagt. Und das kann man vermeiden, eben vor allem dadurch, dass man in den Einzelunterricht geht und diese Texte sehr genau mit Studierenden dann in den Sprechstunden und in den Werkstätten einzeln bespricht.
Es gibt nicht wenige Lehrende, die sagen würden, das übersteigt die Kräfte.
Aber es hat mich ungeheuer interessiert, ja. Also das war ja das Schöne. Also ich habe ja ungeheure Erfahrungen gemacht mit Menschen, dass ich manchmal schon dachte, wenn die mir jetzt, als sie mir gegenüber saßen und die ersten Sätze formulierten über ihre Themen, dann begannen bei mir schon bestimmte Verdachtsmomente zu entstehen, dass ich dachte, da könnte das hingehen oder du könntest ihr vielleicht dadurch helfen, dass du ihr diesen Text empfiehlst oder, und das ist oft gar nicht so falsch gewesen. Also ich habe mal den radikalsten Augenblick erlebt, dass eine Studentin mir gegenüber saß und die las mir ihre ersten Texte laut vor, nicht? Das haben wir oft gemacht, kleine Texte laut vorlesen und ich saß da, hörte zu und dann war es vorbei und dann schaute sie mich so an und ich erwartete jetzt irgendein Urteil dazu. Ich habe nie Texte in diesem Sinne beurteilt, sondern immer dann erforscht, ist da passiert, und ich habe dann die erste Forschungsfrage gestellt und sie gefragt, spielen Sie Cello?
Ja.
Und die war völlig konsterniert und sagte seit 8 Jahren, Herr Ortal.
Und?
Das habe ich doch nicht angegeben hier bei meiner Bewerbung. Woher wissen Sie das? Und ich sage, ich weiß es jetzt. Ich weiß ganz genau, dass Sie Cello spielen. Ich nenne das jetzt nur mal als ein Beispiel.
Okay.
Weil plötzlich entstanden dann Bilder von Menschen. Ich bin auf Fährten gelockt worden, die mit den Texten zu tun hatten und die mir klar machten, dass der Text nicht das Ganze ist, sondern, wie ich sprach eben vom Textkörper, dass ein Textkörper viele Signale sendet über den Ton, über Klanglichkeiten, die ich besonders gut lesen konnte, ja, als Lehrender. Im Unterschied zu vielen anderen, die den Text so hören und dann direkt inhaltlich fragen, warum schreibt er über Kannibalismus, höre ich den Text doch viel breiter. Ja, also das ist durch diese Erziehung gefördert und enorm verbessert worden. Und so hörte ich die Texte und konnte dann Fragen stellen, die mit nur dem inhaltlichen Programmen der Texte gar nichts zu tun hatte, sondern ich erfasste das weiter und größer. Ja.
Ein mitschwingendes Instrument sozusagen.
Ja, mitschwingendes Instrument. Und ich hörte dann natürlich die tiefen Schichten. Wenn man Cello spielt, spielt man Bassstellen. Man ist daran gewöhnt, ein Basso Continuo zu erfinden. Es tauchen im Text wiederkehrende Motive auf und so weiter. Also ich hatte einen ganz genauen Verdacht, dass es in diese Richtung, ich meine, das ist jetzt ein triviales Beispiel, aber es gibt viele...
Es ist trotzdem eins, das einen sehr an Sherlock Holmes erinnert.
Nein, nee, daran erinnert es mich nicht so, sondern vielleicht besonders talentierte Psychoanalytiker, die jetzt wirklich was an Menschen entdecken, ohne dass sie das gesagt bekommen haben oder dass man ihnen die Probleme der Psyche auf dem Silbertablett serviert hat. Ja? Dass man die tiefen Schichten erkennt. Ja? Und auf die tiefen Schichten zu kommen, ist ja das Schwierige auch bei der Psychoanalytik. Analyse ebenso wie beim Lehren der literarischen Texte.
Ihr neues Buch Ombra beschäftigt sich mit dem Roman einer Wiedergeburt. Das heißt, Sie gehen zurück aus der Krankheit, aus der Rekonvaleszenz, zurück in die Kindheit, in die Jugend und so weiter.
Richtig. Also eigentlich bin ich ja mein eigener Therapeut in dem Buch. Ja, ich arbeite ja eigentlich in dem Text so, wie ich mit einem Schüler, wie ich gerade es geschildert habe, mit einer Schülerin oder einem Schüler arbeiten würde, wenn er jetzt ins Zimmer käme und sagen würde, mein lieber Herr Ortal, ich bin lange krank gewesen und ich kann nicht mehr schreiben und wir müssen uns mal darüber unterhalten, wie ich da wieder zurückfinde. Und was dann frage ich ihn, ne? Was haben Sie denn vorher geschrieben, was hat Sie interessiert, was interessiert Sie nicht mehr, was spüren Sie Neues in sich und so weiter. Eigentlich ist das genau das Buch, nicht? Die Form der Selbsttherapie und der Blick darauf, wie kann ich mir selbst helfen, indem ich mich wieder zum Kind und zum Schüler zurückentwickle.
Aber man muss seine eigene Jugend in ihrer Krankheit, in ihrer Beschädigtheit akzeptieren und sagen, oh, das war damals wirklich sehr schwierig. Ja. Rauben Sie sich dadurch nicht auch ein Stück weit Ihre Kindheit?
Nein, ich glaube, ich bin ja ganz wieder nach dem Prinzip des Refugiums vorgegangen. Und das Einfachste war, in das Elternhaus zurückzugehen. Also in mein Elternhaus im Westerwald. Dort habe ich die Rekonvaleszenzzeit verbracht. Also während ich ambulant in einer Reha-Klinik war, habe ich die Nächte und die Abende immer in dem Elternhaus verbracht. Und zwar sehr einsam und dann immer mit mir selbst, nicht? Also auch reflektieren darauf, was ist jetzt heute und gestern gelaufen, was mache ich jetzt weiter und so weiter.
Hat es Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern verändert?
Nein, das Verhältnis zu den Eltern nicht, aber zu dem Haus dann. Also ich sah mich ja plötzlich wieder, weil ich ja eben so hilflos war, wieder in der Kinderrolle. Ja? Das Kind, das jetzt wirklich hilflos eigentlich ist und die Stimmen der Eltern hört. Ja? Und ich höre plötzlich... Und das war so. Es war ja ganz akut. Ja, ich saß ja da und ich habe ja als Kind auch Krankheitsphasen in diesem Elternhaus erlebt und hörte dann plötzlich fast so, als wären die Eltern wieder präsent, ihre Vorstellungen, was ich nun tun und lassen soll. Bis zu den einfachsten Dingen hin, nicht? Wenn ich rausging, dachte ich, ich muss mich warm genug anziehen, schon diese Formulierung. Ja. Muss mich warm genug anziehen.
Konnten Sie mit Ihren Eltern jemals dann sprechen über das, was da passiert ist?
Was für meine Eltern passiert ist?
Nein. Was deren Trauma war?
Nein. Ich habe mit meinen Eltern keine in diesem Sinne Forschungsgespräche über ihre Psychen führen können. Ja, ich habe viele Dinge gelesen, also nicht gelesen Literatur darüber, sondern ich habe sie als Personen versucht zu verstehen, aber ich habe mit ihnen keine Gespräche darüber führen können, weil es für meine Mutter vollkommen ausgeschlossen war, über diesen Verlust der Kinder zu reden und für meinen Vater auch, also noch in einem viel rigideren Maße. Also er wollte sozusagen nie zum Interpreten seiner Vorgeschichte werden, sondern er wollte für mich da sein und mir helfen. Aber es sollte auch nicht so sein, dass das Kind, es war auch, glaube ich, so die Idee, nicht mit der Vorgeschichte belastet wird. Sondern Das Kind ist aufgewachsen ab 1951, nachdem diese vier Brüder gestorben waren. Und mit diesem 51 hat die Familie sozusagen für sich selbst die Idee des neuen Starts, also des ersten vielleicht gelingenden Familienlebens entworfen.
Also auch ein Roman einer Wiedergeburt
Biografie. Und man konnte es genau sehen. Ja, man konnte es sehen, wie sie diese Wiedergeburt begründet haben. Sie haben dann gebaut, die Eltern in den 50er Jahren. Also sie wollten dann plötzlich ein Haus und keine Mietwohnungen mehr. Und sie wollten das im Westerwald, da wo sie herkamen. Also sie haben Zukunft entworfen. Mit dem Projekt darauf, da werde ich einmal wohnen, wenn ich nicht mehr in den Großstädten wohne und arbeiten muss. Da will ich wieder hin. Und plötzlich war Vergangenheit und Zukunft waren wieder miteinander versöhnt, also in Anführungszeichen, waren auf jeden Fall miteinander verbunden. Und das konnte ich sehr genau erleben. Nicht? Ich bin ja beim Hausbau in die tiefen Schichten der Keller gestiegen und habe gesehen, wie dieses Haus wuchs. Und das war ja ein enorm starker Eindruck, dass man sah, die Eltern sind enorm beschäftigt, ja, jetzt mit diesem Zukunftsgedanken, nicht mit dem Hausgedanken, sondern mit dem ganzen Projekt, ein Grundstück herzustellen, einen Garten anzulegen, ein Haus zu bauen, nicht, und ihre eigene Ästhetik des Zusammenlebens, die ihnen wirklich dauernd wieder zerstört worden war, jetzt auf einem festen Fundament zu errichten.
Also es war eine sehr stabile Familie, sie haben sich sehr geliebt, die Eltern.
Die Eltern haben sich sehr geliebt, ja. Sonst wäre das ja, glaube ich, nicht möglich gewesen, diese ganzen tragischen Dinge weiter durchzuhalten. Ich glaube auch deshalb nicht, weil gerade diese großen Krisen ja auch die Individualitäten von Menschen stark herausfordern. Also auch ihre Gegensätze, nicht? Also das gemeinsam zu erleben, ist ja viel schwieriger, als es getrennt zu erleben. Weil eigentlich ist ja jeder anders in seiner Art, wie er mit Krisen umgeht. Also mein Vater ist doch mit der Krise, weiß Gott, anders umgegangen als meine Mutter, weil er völlig geschwiegen hat.
Aber er hat sie dann genommen und mit ihnen große Reisen unternommen.
Mein Vater hat diese Methode gehabt. Er hat immer dann zukunftsträchtig sozusagen überlegt, was kann ich als nächstes in die Zukunft entwerfen und wodurch kann Freude entstehen, ja. Und er mochte das überhaupt nicht, wenn so dieses resignative, melancholische, tief traurige Moment einsetzte, mit dem meine Mutter natürlich noch viel eher und länger verbunden war als Frau. Das hat er sozusagen immer abgeblockt und war dann die Gegenperson, die immer jetzt los, jetzt gehen wir raus, jetzt machen wir dies und das und jetzt tun wir dies und das wird schon schön werden. Also das sind zwei verschiedene Formen, diese Trauer zu verarbeiten und diese nicht. Und dadurch kann ein Paar auch getrennt werden. Diese Formen eben so stark verschieden sind und dann schließlich die Trauernde, die Mutter, irgendwann sagt, was will dieser Frohsinnshans mit, was will ich noch mit dem? Nicht? Also das hätte ja alles passieren können.
Ist ja jetzt auch so, dass Menschen, die ein weniges älter sind als Sie, dann die 68er sozusagen gegen ihre Eltern sehr anklagend vorgegangen sind. Das spüre ich jetzt bei Ihnen überhaupt nicht.
Nein, ich bin ja auch noch...
Oder gab es so Phasen?
Nein. Also ich habe mit den Eltern eigentlich keine Kontroversen gehabt. Eben aufgrund dieser Tatsache, dass ich mit ihnen psychisch so ein Dreierbündnis aufgewachsen bin, aus dem ich mich nicht herauslösen konnte. Denn die Konfrontation mit Eltern bedeutet ja immer, dass man sich nach außen stellt, sie anschaut als Eltern und dann beginnt mit dem, was man so gesellschaftskritisch Kritik nennt. Ja. Das war für mich gegenüber den Eltern nicht möglich. An anderen Stellen schon, zum Beispiel am Schulsystem. Ich habe also das ganze Leben wirklich die Schule, die Volksschule, später das Gymnasium, überhaupt die schulische Ausbildung als unheimlich unzureichend empfunden. Und sie hat mir auch eigentlich nie geholfen. Ja, das habe ich in dieser ganzen Ausbildung immer vorgeworfen, dass die Pädagogik der Schule und der Schulinstitutionen mir nie helfen konnte, sondern dass ich da immer allein war, allein gelassen wurde auch mit meinen Problemen und dass der Unterricht, der mir vermittelt wurde, mich nie interessiert hat in der geringsten Weise.
Vielleicht auch das wieder, weil es nicht individuell genug geschehen kann.
Ja, das hätte man ja eigentlich doch mal anstreben müssen. Das ist ein Kind, ist derart hilflos und man geht eigentlich über es hinweg und sagt, ja, können wir leider nichts machen. Das ist halt nur mal so und so viel. Den setzen wir irgendwo hin, wo er schweigt. Damit ist er stillgelegt. Das habe ich immer als einen wirklich radikalen Bruch mit der pädagogischen Aufgabe von Lehrenden empfunden und später auch eigentlich immer gedacht, ich will nie in solche Klassenverbände aufgenommen werden, wo man so über die Köpfe der Menschen hinweg lehrt. Ja. Und dadurch ist vielleicht auch diese Nähe zum literarischen Schreiben als einem Schreiben mit einzelnen Personen und individuellen Gesprächen umso schöner geworden.
Das literarische Schreiben geschieht, jemand sitzt da und schreibt. Jetzt haben Sie aber sich selbst zum 70. Geburtstag noch ein zweites Buch geschenkt, Der Kosmos der Schrift, oder es wurde Ihnen geschenkt. Es besteht im Wesentlichen daraus, dass Sie mit Ihrem Lektor Klaus Siblewski 3 Tage sich zurückgezogen haben, sehr viel gesprochen haben und dieses Gespräch transkribiert haben und jetzt veröffentlichen. Wie verändert denn die Gesprächssituation die Textproduktion? Wie stark können Sie da drauf eingehen, was dann an Frage kommt, oder wie sehr machen Sie dann Ihre eigenen Gedanken, die Sie dann automatisch wieder auf Ihre Gleise führen?
Also die Idee war die, dass ich in Ombra sozusagen die Selbsttherapie betreibe, wie wir es eben gerade besprochen haben, also mich selbst als Schüler oder als Kind versuche, schreibend neu zu beobachten oder das Schreiben wieder entstehen zu lassen. Und die Idee in dem zweiten Buch, Ein Kosmos der Schrift, war, dass ich nun einen Halbtherapeuten zu Rate ziehe, nämlich der Lektor ist, der seit 20, 25 Jahren mein Lektor war. Und das Besondere am Lektorat ist, dass der Lektor eigentlich Texte ja mitschreibt. Das heißt, er bekommt meine Texte in einem sehr frühen Stadium zu sehen, ja, im Stadium, wenn sie gerade fertig sind, wenn sie noch kein anderer Mensch gelesen hat. Und die ersten Gespräche, die ich mit jemandem führe über ein neues Buch, sind die mit dem Lektor. Und so habe ich auch hier versucht, mit Klaus Siblewski diese letzten Jahre, seit 1998, in denen er mit mir zusammengearbeitet hat, zu rekapitulieren, weil ich dachte, ich habe jetzt noch einen zweiten Anlauf. Also ich habe nicht nur den Anlauf über mich, die Selbsttherapie wie in Ombra, sondern ich habe jetzt noch einen begleitenden Menschen, der mitgeschrieben hat und der mir noch Fragen stellen kann, die ich vielleicht übersehe. Aber es kann eigentlich nur diesen einen Menschen geben, der diese Frage stellen kann, eben deshalb, weil er mitgeschrieben hat. Also ich hole keinen fremden Therapeuten wieder heran, ich folge dem Grundsatz, keine dritte Person in die Familie einzuführen, sondern ich nehme den, der am Schreibprozess selbst ganz nah beteiligt war, wie kein anderer auch. Ja. Und so ist dann eine große Rückblende entstanden und wir haben genau nach den Lücken jetzt gefragt, wieso sind denn die Liebesromane plötzlich entstanden und wieso denn die historischen Romane? Und dann die Frage nochmal weitergeleitet, wie sind diese Gruppen von Texten über die Krisen, die ich erlebt habe, alle miteinander verbunden?
Das ist natürlich ein Prozess. Wir hatten ja damit angefangen, das ist das persönlichste Buch, das Sie geschrieben haben, Ombra. Man erfährt da nicht, dass Sie verheiratet sind, dass Sie ein Familienarchiv zum Beispiel unterhalten, wo diese unendlichen Mengen an Geschriebenem ja auch unterkommen und so weiter. Warum halten Sie das draußen aus dem Schreiben, aus dem Romaneschreiben, aus Ihrem offiziellen, nenne ich das jetzt mal, Schreiben?
Na, also es ist schon so das persönlichste Buch, weil da die Figur, die Hauptfigur in dem Roman Ombra ist Hans-Josef Orthal und so nennt er sich auch.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal überhaupt, ja. Ich habe ja sonst Decknamen gebraucht, die berühmte Alter-Ego-Figur, habe mich also umgetauft, weil ich eben nicht ganz als Figur identisch war mit den Hauptfiguren meines Textes. Also, weil es da viele Veränderungen gab. Jetzt ist es nicht mehr so. Ich bin faktisch die Hauptfigur. Das, was da passiert ist, ist real so passiert. Und trotzdem bleibt natürlich eine Zelle übrig, die ich nicht analysieren kann und über die ich nicht schreiben will, weil es die sozusagen die Intimzelle des eigenen Innenlebens ist. Also die allerintimsten Schichten.
Sie meinen jetzt damit aber auch Ihr sozusagen allerengstes soziales Umfeld?
Das gehört ja dazu, aber die allerintimsten Gedanken wird man nicht jetzt alle veröffentlichen. Ne? Das wär mir nicht möglich, sondern die sind in Tagebüchern formuliert, aber die können nicht jetzt in einen Text, der jetzt nach außen gegeben wird. Denn der Text, der nach außen gegeben wird, erzählt eine Geschichte. Ne? Und zwar so, dass diese Geschichte für andere offen ist, um diese Geschichte zu erleben. Also mit ihr in sie einzusteigen und sich selbst zu fragen. Ich habe auch schon viele Krisen erlebt. Warum habe ich die anders bewältigt als dieser Orthal in seinem Roman? Das wäre ja eine interessante Frage als Leserin oder als Leser. Deswegen veröffentliche ich ja auch diese Geschichte der Krankheit. Trotzdem darf ich es nicht nach der anderen Seite übertreiben, indem ich diese Hauptfigur zu sehr individualisiere. Denn dann sagt jeder, aha, ja, er hatte mit dem und jenen Problemen zu tun. Damit habe ich nichts zu tun und schon kann man sich wieder von der Geschichte entfernen.
Sozusagen die Liebesgeschichte ist ja eine, die er erlebt hat auch oder sonst etwas.
Genau, also ich darf nicht zu sehr die Hauptfigur individualisieren oder konkretisieren, indem ich ihnen so zu viele Teile meiner eigenen Biografie zuweise, weil die nicht nacherlebbar sind.
Ist das schwierig?
Nein, also das merke ich ja sofort selber. Bin ich jetzt an der Intimzelle sozusagen des eigenen Erlebens und ist es mir peinlich zum Beispiel, über bestimmte Dinge zu reden, dann würde ich das auch nicht tun. Also verletze ich da so Schamgefühle mir selbst gegenüber, nicht? Und gegenüber anderen vor allem. Also ich kann nicht dauernd Menschen meiner Umgebung in Texte hineinziehen und über sie Dinge formulieren, die ihnen vielleicht selbst peinlich sind. Das würde ich nicht tun. Ich würde das ein Raum des Arcanum, aus dem ich herausrede, ja.
Wir kommen
also
ja
des
jetzt,
Geheimnisses auch, ja.
Ja, wir kommen dadurch ja auch dazu, auf diesen Punkt möchte ich unbedingt noch kommen, dass Sie ausdrücklich Ihre Leser auffordern, sich in Ihren Schriften zu spiegeln, sozusagen. Sie sagen, ein bisschen Narzissmus beim, also dieses egozentrische Lesen, ist etwas, was Ihnen eigentlich sehr recht ist, wozu Sie ausdrücklich auffordern. Warum?
Ja, ich habe ja durch viele Kontakte mit den Lesern, also durch viele Texte, die die Leser mir geschrieben haben.
Sie schreiben
haben,
auch einen Blog.
Ich schreibe einen Blog, dadurch bekomme ich sehr viele Texte zugeschickt und erkenne fast bei jedem Text, dass man die Texte ja jetzt nicht literaturkritisch liest oder irgendwie einordnet, sondern sich auf sie bezieht. Und dieses Beziehen auf Texte ist immer ein Bezug auf bestimmte Momente, kleine Inseln in den Texten, die mit den Psychen der Leserinnen und Leser in Verbindung gesetzt werden. Also es ist wie eine Kontaktverschleifung, die da einsetzt. Ja, ich habe die Seite so und so viel gelesen und jetzt erzähle ich Ihnen meine Geschichte. Und diese Geschichte ist eine ganz andere und entwickelt sich in eine ganz andere Richtung.
Erlebt jeder, der mit Literatur zu tun hat.
Richtig, ja. Und das ist natürlich der eigentliche Sinn des Schreibens, also des Veröffentlichens von diesen Texten, dass ich Leser animieren kann, ihre eigene Geschichte sich selbst zu erzählen. Also so ist der literarische Text ein Transmitter, wenn man das so doof nennen will, für die Texte, die die Leser selbst schreiben. Nicht? Ich habe immer bin ja ein wahnsinniger Verfechter dieses Gedankens, dass die Leser anfangen zu schreiben, ja, dass sie ebenso wie ich chronikalisch schreiben oder sonst etwas. Also ich halte
das heißt, Sie sind unter anderem der Lehrer von Leif Rand oder Mariana Leki, also von Autoren, die heute sehr bekannt sind. Ja. Und Sie möchten, dass alle Menschen schreiben. Ist das
also die weiß Gott eigene Texte geschrieben haben, das wollen wir schnell sagen, damit es nicht so aussieht, als hätten die irgendwelche Urteile.
Nein, die haben natürlich, diese Autoren sind wirklich berühmt geworden mit dem, was sie schreiben. Und gleichzeitig merke ich jetzt, dass da so eine Art demokratisches Programm hinten dran steht. Oder ist es ein Programm, das...
Na, das ist, bestätigt ja immer jetzt gerade meine These, die ich jetzt entwickelt habe, dass es darauf ankomme, die Individualität des Schreibens zu entdecken und sie zu fördern. Und das bestätigt das insofern, als ja immer gesagt wurde, ach, die literarischen Schulen, die Creative Writing Schulen, die sind ein Verhängnis, ist in der Öffentlichkeit oft gesagt worden, weil sie Schüler und Studierende immer zum Schreiben erziehen und von ihnen immer ein Programm nur verlangen und die schreiben alle dasselbe. Gerade das ist nicht passiert. Wenn man jetzt die ganze Phalanx der Studierenden ansieht, die in Hildesheim von mir unterrichtet wurden und von meinen Kolleginnen und Kollegen, dann sieht man lauter einzelne große Schreibprojekte, die nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Sondern das ist gerade die Bestätigung, dass wir es geschafft haben, die individuelle Form des Redens und Sprechens freizusetzen. Nicht? Also bei Leif Rand oder bei Mariana Leki oder bei anderen, Thomas Klupp und so weiter, habe ich die Fähigkeit des Selbstausdrucks freigesetzt. Das heißt, der Prozess ist Animation, nicht? Und nicht Regulierung. Ne? Das wäre das Schlimmste und das empfinde ich auch immer als eine ungeheure Provokation, wenn die Schreibschulen für sowas herhalten müssen und ihnen vorgeworfen wird, sie würden die Schüler in die Klausur sperren und ihnen alle ein Programm verordnen und alle würden dieselben seichten Sachen schreiben. Das habe ich ja in vielen Texten gelesen und ich habe sie immer gedacht, womit kann man das bestätigen? Eine solche Haltung von außen, nicht? Die halbe Literaturkritik hat sich so geäußert, ja, gegenüber Schreibanfängern.
Und in Wirklichkeit, nehme ich jetzt mit, haben Sie das, die Schreib-Lehrerfahrung, die Sie bei Ihrem Vater erfahren haben, auch übertragen, zuerst auf Universität in Hildesheim und auf einen Blog, dann in die ganze digitale Welt.
Viele Leserinnen und Leser, bei denen man übrigens wirklich verfolgen kann, dass sie begonnen haben, jetzt einen eigenen Text zu schreiben, also einen ganz eigenen Text, der dann wieder veröffentlicht wird, nicht nur zu schreiben, sondern eine Eigenheit eines Textes zu erkennen, den zu veröffentlichen, in einen Verlag zu gehen und so weiter. Ja, das kann man erkennen.
Kann ich jetzt mitnehmen, Schreiben hilft?
Ja, also das klingt jetzt so nach Therapie. Ne? Schreiben hilft grundsätzlich, also sich im Leben zu verankern, tiefer zu schauen, in sich hinein tiefer zu schauen. Und über dieses tiefere Schauen auch ein größeres Vertrauen in das Leben zu gewinnen. wenn man das mal so ganz spießig sagen will. Ja? Also ein Vertrauen in dem Sinne, dass ich morgens aufwache und mich freue, den Tag zu erleben und gespannt bin, was er mit mir tut. Diese Haltung habe ich wirklich noch immer. Also dass ich denke, ich wache morgens auf, heute ist Donnerstag oder Freitag, verdammt nochmal, was mache ich heute? Und ich habe also wirklich oft das positive Signal, dass ich denke, ich freue mich darauf, den Tag zu erleben, ohne dass ich weiß, was geschieht.
Und das mit 70?
Ja, gerade, ja. Wollen wir doch hoffen, dass das noch ein bisschen andauert.
Vielen Dank. Sie hörten SWR 2 Zeitgenossen heute mit Hans-Josef Orteil, Schriftsteller aus Stuttgart und Wissen an der Sieg. Sein Roman Ombra ist bei Luchterhand erschienen, der Gesprächsband Ein Kosmos der Schrift bei BTB.
Ja, ich danke auch für das Gespräch.